Hallo und herzlich willkommen bei Mehr als die Summe der Teile, der Better Place Lab Podcast Staffel zum Thema Kollaboration.
Kollaboration ist ein Buzzword der Digitalisierung. Doch wieso ist Kollaboration überhaupt wichtig?
Warum glauben wir, dass wir mehr davon brauchen, um die Welt der Zukunft mitzugestalten?
Was ist daran neu?
Und was hindert uns, kollaborativ zu arbeiten?
Diesen Fragen wollen wir nachgehen.
Mein Name ist Anja Adler.
Und mein Name Franziska Kreische. Wir werden in den nächsten Folgen abwechselnd eure Showhosts sein. Anja und ich arbeiten beide im Better Place Lab, ein Think- und Do-Tank mit dem Ziel, mehr Menschlichkeit in einer digitalen Welt zu schaffen.
Wir leiten gemeinsam die beiden Programme Better Place Co-Lab und Better Place Wellbeing, die Ausgangspunkt für die ersten beiden Podcast-Staffeln sind.
In unseren Workshops können sich Menschen, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich engagieren, kostenfrei in Sachen Kollaboration und gesunden Selbstkontakt weiterbilden.
Dies ist eine von 4 Folgen, in der wir mit der Sozialpsychologin Friederike Bornträger und jeweils einem weiteren Gast aus der deutschen Zivilgesellschaft darüber sprechen, wie aus der Zusammenarbeit mit anderen mehr wurde als die Summe der Teile.
Du wünschst dir zum Beispiel Antworten auf die aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, die genauso komplex sind wie ihre Ursachen.
Du bist neugierig darauf, wie wir in Zukunft zusammen leben und arbeiten.
Und du interessierst dich dafür, was sich im sozialen Sektor tut.
Dann sei dabei, wenn wir im Gespräch Erkenntnisse aus der Forschung mit praktischen Erfahrungen verbinden.
Und so ergründen, wie genau kollaborativ geht.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 4. und damit vorerst letzten Episode der Podcast-Reihe Mehr als die Summe der Teile. Heute sitzen hier mit mir Franziska, unsere Expertin und Sozialpsychologin Friederike Bornträger, die ihr schon aus den ersten 3 Folgen kennt. Hallo Friederike.
Hallo.
Sowie unsere Gästin Bettina Rolo, freiberufliche Coach, ausgebildete psychologische Beraterin und Organisationsentwicklerin. Hallo Bettina.
Hallo Franziska.
Friederike und ich werden heute mit Bettina über einige Fragen, aber auch Erkenntnisse gelungener Kollaboration sprechen. Das ist meiner Meinung nach ein perfekter Abschluss. Nachdem wir in den ersten 3 Folgen über Chancen von Kollaboration gesprochen haben, ihre spezifischen Herausforderungen in der Politik oder auch welche Rolle Diversität spielt, wie am Beispiel des Stegreiforchesters. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir Erkenntnisse diskutieren, die wir im Rahmen unserer eigenen Arbeit, wie zum Beispiel im Programm Better Place Co-Lab, gewonnen haben. Hier begleiten wir seit 2 Jahren Cluster, das heißt Gruppen von gemeinnützigen Organisationen, die sich ein konkretes Ziel gesetzt haben, wie zum Beispiel die Gründung einer Allianz gegen Desinformation oder eine gemeinsame Stadt- und Regionalplanung im Wirdorf und die dabei auch die Qualität ihrer Zusammenarbeit nicht aus dem Blick verlieren wollen. Unterstützt werden diese Cluster von unseren Mastercoaches, wie eben auch Bettina. Und mit Bettina wollen wir heute einige Erkenntnisse aus diesen Prozessen diskutieren, anhand von Beispielen aus Praxis und Forschung. Bettina, als Coach, ausgebildete psychologische Beraterin und Organisationsentwicklerin, bringst du sehr viel Erfahrung in der Arbeit mit Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen mit. Und du hast ja zum Beispiel auch das Better Place Lab, in dem ich arbeite, zur Selbstorganisation begleitet. Zusammen mit Joanna Breidenbach zeigst du in dem Buch New Work Needs Inner Work, dass jede äußere Veränderung von Strukturen und Prozessen notwendigerweise auch von einer inneren Transformation begleitet werden muss. Auf Basis dieser Erkenntnisse haben wir dann zusammen mit dir und mit Anja Seckert das Better Place Co-Lab entwickelt. Und du leitest seitdem als Mastercoach unsere Trainerin an. Was sagst du nach 2 Jahren Prozesscoaching? Hat sich das gelohnt?
Ich würde auf jeden Fall sagen, also ich fand die Frage schon cool in der Vorbereitung. Ich dachte, hat sich das gelohnt? Und dann habe ich mich gefragt, woran messe ich das denn? Also woran würde ich denn messen, ob sich das gelohnt hat? Und habe gemerkt, also für mich ist das, ist Erfolg eigentlich auch immer darin begründet, dass ich einmal merke, dass ich auf der anderen Seite, also bei den Menschen, die im Grunde teilgenommen haben, was bewegt hat, aber auch, dass wir was dazugelernt haben. Und ich glaube, also unter diesen beiden Aspekten würde ich auf jeden Fall für mich sagen, dass es total gelohnt hat. Also weil wir, soweit wir das jetzt in den Workshops selber verfolgen konnten, aber natürlich auch ein bisschen durch die Feedback-Runden, die wir dann im Nachgang oder die das Team im Nachgang gemacht haben, schon gemerkt haben, dass die Menschen, die teilgenommen haben, auf jeden Fall was mitnehmen und das auch anwenden können oder zumindest für sich in ihrem eigenen Leben so gut verorten können, dass daraus was Neues entstehen kann. Und dass wir auf jeden Fall gemerkt haben, in der Interaktion mit den ganzen Teilnehmerinnen, auch in den Clustern, dass wir den Prozess immer weiter verfeinern. Also dass wir immer mehr merken, okay, da müssen wir was anpassen, da müssen wir einen Workshop an eine andere Stelle platzieren, da müssen wir es komplett umschmeißen. Und da funktionieren an anderen Stellen, da funktionieren Teile aber auch total gut. Und ich habe es gemerkt, so jetzt nach den 2 Jahren, würde ich sagen, wir haben echt ein schönes Produkt, was man auch wirklich beliebig reproduzieren kann und auch skalieren kann im Grunde, ne? Also auch auf größere Gruppen anwenden kann. Und mir persönlich hat das total viel Freude gemacht.
Freut mich zu hören, dass du Freude hattest in der Arbeit. Und deswegen wollen wir ja auch weitermachen mit unserem Programm. Und genau deine besondere Perspektive, Bettina, die ist es ja auch, die es so spannend und passend macht für unsere Folge, die wir heute hier gemeinsam drehen, nämlich auf deine Lernerfahrung der letzten Jahre zu blicken und das eben für unsere ZuhörerInnen auch nochmal praxisnah aufzubereiten. Wir wollen uns Fragen stellen, wie eine Gruppe damit umgeht, wenn es plötzlich mehr um das Wie anstatt das Was in ihrer Zusammenarbeit geht oder welche Kompetenzen gelungene Kollaboration braucht. Was müssen diese Kompetenzen alle TeilnehmerInnen einer Gruppe mitbringen? Wie gehen wir mit StörerInnen um? Also diejenigen, die den Fokus auf das Wie im Prozess immer wieder in Frage stellen und damit das Vorankommen der Gruppe in dieser Sache auch immer wieder unterbrechen. Wie viel Vertrauen braucht es in einer Gruppe? Welche Rolle spielen Ressourcen? Das sind eine Menge Fragen. Friederike wiederum hat auch einige Ergänzungen und spannende Insights dabei. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir am besten direkt starten. Und zwar mit dem Prozess selbst, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Also das Besondere an unserer Prozessbegleitung ist, dass wir und vor allen Dingen du als Mastercoach Bettina immer wieder auf das Wie fokussieren und das Was, also das Ziel, worauf hingearbeitet wird, in diesen Momenten zurückstellen. Das sorgt, das haben wir beobachtet, für Irritation und Unverständnis manchmal in der Gruppe, ne? Gab zu einem Widerstand. Und zumindest einige in so einer Gruppe müssen dann auch immer zum Weitermachen erstmal überzeugt werden. Wie gehst du in solchen Momenten vor?
Na, vielleicht setzen wir nochmal ganz kurz an, so was sind denn die unterschiedlichen Arten von Irritationen, die da entstehen? Weil es ist ja nicht immer dasselbe, ne? Also unterschiedliche Menschen erleben da ja unterschiedliche Spannungen drin. Wenn wir sagen, okay, wir gehen jetzt mit euch in den Prozess und im Endeffekt, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns aufs Wie und nicht aufs Was, dann gibt es in dem Sinne ja auch erstmal gar kein Ziel. Ja, also das darf ja dann sich mitbewegen mit der Gruppe. Und in diesem Fokus von dem Wie haben wir im Grunde immer gesagt, wir möchten der Gruppe sogenannte Navigationsinstrumente beibringen, die sie im ersten Schritt erstmal befähigen, festzustellen, wie schaue ich denn auf Kollaboration oder schaue ich eigentlich überhaupt wirklich auf Kollaboration oder eben auf Kooperation, ja, wobei wir dann Kollaboration als was Co-Kreatives und Kooperation als was Transaktionales verstehen. Also transaktional in dem Sinne, dass Kooperation oft so unter dem Aspekt betrieben wird, dass wir zusammenkommen, ich bringe was mit, du bringst was mit, wir tauschen das aus und dann entsteht zwischen uns halt so das, was dann so entstehen kann, wenn wir Dinge austauschen. Und Co-Kreativität ist für uns eben der Prozess, wo wir Potenzial zwischen uns entfalten. Also wo wir wirklich schauen, was ist denn so das größte Potenzial, was wir zwischen uns entfalten können? Und dieses Transaktionale tritt dann eben in den Hintergrund. Ja, das heißt nicht, dass du dasselbe reingeben musst wie ich. Ja, kann auch sein, dass ich ganz viel reingebe und du irgendwie das i-Tüpfelchen an einer Stelle. Und dass sich aber genau deswegen zwischen uns was ganz Besonderes entwickelt, was sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Und dass wir eben für diesen Prozess den Teilnehmern Navigationsinstrumente mitgeben wollten oder hoffentlich auch haben, wo sie gucken können, okay, wie schauen wir denn da jetzt gerade drauf, was durch die Art und Weise, wie wir Kooperation bzw. Kollaboration gerade gestalten, ist hier möglich und was ist hier nicht möglich? Und wenn hier was nicht möglich ist zwischen uns, was wir uns eigentlich wünschen, woran liegt das denn? Können wir das gemeinsam feststellen? Und wenn wir feststellen können, wo es vielleicht gerade nicht so flüssig läuft, was müssten wir denn dann machen? Und in diesem Prozess gibt's eben die von dir beschriebenen Widerstände. Und dann haben wir schon gemerkt, dass einige Leute erstmal damit nicht so happy bis auch überfordert sind, wenn sie merken, es gibt hier kein Ziel, an dem ich mich orientieren kann. Das heißt, ich kann für mich auch nicht rausfinden, was ich jetzt machen müsste, damit ich es richtig machen kann. Das ist mal so der eine Widerstand, würde ich sagen. Und der andere Widerstand bezieht sich mehr so darauf, dass in diesem Erlernen von diesen Navigationsinstrumenten wir halt nicht oder zu eigentlich einem viel, viel geringeren Teil uns darauf fokussieren, was das denn im Außen bedeutet. Also wir verstehen unter dem Außen immer alles, was sichtbar ist. So mein Verhalten, die Strukturen, die Prozesse, die wir benutzen. Sondern dass es ganz viel eben um das Innere geht. Und das Innere ist eben das, was alles nur erlebt wird. Das heißt, die ganze Dimension, so wie geht's mir denn in Kollaboration oder Kooperation? Wie schaue ich denn da drauf? Was sind denn meine eigenen Prägungen? Was sind denn meine Bedürfnisse hier? Was sind denn meine Filter? Und dass ganz viel Widerstand an der Stelle auch entstanden ist, wo Menschen gemerkt haben, die Art und Weise, wie wir uns dem hier widmen, die braucht von mir, dass ich mit mir selber in Kontakt gehe und mich selber reflektiere. Und dann müsste ich an einigen Stellen vielleicht auch den Scheinwerfer auf Stellen in mir richten. Das möchte ich aber gar nicht. So, gezwungen wurde ja bei uns auch überhaupt keiner zu irgendwas. Das möchte ich ja gleich dann nochmal sagen. Aber dass wir halt schon gemerkt haben, nicht für jeden ist diese Herangehensweise so super hilfreich. Und das Erste ist erstmal, dass wir mit Widerständen so umgehen, also sowohl in den Workshops als auch in der Clusterbegleitung, dass wir sie jetzt erstmal ernst nehmen als Information. Also, dass wenn jemand im Widerstand ist, dann ist das Teil des Prozesses. Und dann ist das was, was jetzt auch erstmal eine wichtige Bewegung, Information oder Dynamik ist. Und dann schauen wir mal, was passiert denn hier gerade? Und in meiner Erfahrung bekommt man ja oft, wenn Menschen sich mit Spannungen melden, dann melden sie sich meistens mit dem Symptom und nicht mit der Ursache. Das heißt, sie sagen dann, das passt für mich nicht und haben dann vielleicht auch eine eigene Logik oder Interpretation, was gerade passiert. Aber das beschreibt oft, wie sich das denn in ihnen ausdrückt und nicht unbedingt, was die Ursache in ihnen ist. Also wo ist denn der Kernkonflikt, in dem ich vielleicht gerade sitze? Das heißt, wir haben dann oft auch versucht, das vielleicht nochmal ein bisschen mehr rauszuarbeiten, zu gucken, okay, worum geht's dir denn gerade wirklich? Was brauchst du denn? Was willst du? Oder was willst du vor allen Dingen gerade nicht? Um dann eben zu schauen, wie können wir denn dann, also finden wir da noch einen Ansatzpunkt zusammen, können wir da zusammen einen Schritt weitergehen? Und manchmal haben wir auch festgestellt, es geht nicht. Ja, und dann ist es natürlich jetzt so in den Clusterbegleitungen und in der Workshop-Leitung, aber das gilt, also finde ich, für alle Begleitungen auf diesem Planeten, hat man dann halt die schöne Aufgabe als verantwortliche Person im Raum zu gucken, wo müssen wir dann an die Grenze setzen? Also wo müssen wir dann auch gemeinsam feststellen oder wenn das auch nicht geht, wann muss ich denn dann feststellen in meiner Rolle, dass wir jetzt hier nicht mehr weiter zusammenarbeiten können. Ja, und dass das einfach, also dass wir jetzt den Raum auch nicht mehr weiter nutzen wollen, um uns in der Spannung eines einzelnen Teilnehmers weiter zu drehen. Ne, sondern sagen, okay, ich glaube, das passt jetzt gerade nicht und du kannst jetzt gerne hier bleiben, wenn du möchtest und weiter zuhören. Manchmal geht auch das nicht mehr. Oder vielleicht passt das jetzt besser, wenn du uns dann jetzt an dem Zeitpunkt des Prozesses verlässt. Ne? Also es ist dann immer sehr situativ.
Bettina, wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich so zwei Dinge, nämlich einerseits das Thema des Prozesses, also der Qualität, das Wie der Zusammenarbeit, also die Kollaboration hin auf das Ziel der Gruppe und andererseits den Widerstand, der da teilweise kommt. Und ich würde nochmal zu der Prozessqualität zurückkehren und zu Franziskas erster Eingangsfrage, was da passiert, wenn man plötzlich, sage ich jetzt mal, in dieser Zusammenarbeit so sehr auf das Wie schaut. Und was mir als erstes einfällt, ist, dass das für viele Leute einfach etwas Neues ist. Und neue Sachen sind anstrengend. Also wir wissen aus der Neuropsychologie, wann immer wir in einer neuen Situation sind, brauchen wir mehr Energie und unser System ist auf Energiesparen ausgerichtet. Also erstmal Vorsicht geboten. Und wir haben so eine innere Schranke, die uns erstmal sagen lässt, lohnt sich das hier eigentlich? Und wenn man dann sich überlegt, also genau, neu bedeutet ja, man hat es noch nie erlebt oder es ist vielleicht lange her. In meinem Kopf ist so das Wort, sei hier Kindergarten aufgetaucht, als ich dich habe reden hören, auch so über ja nicht so begeisterte erste Reaktionen. Und das kann man sich irgendwie ganz sachlich anschauen und sagen, wir reden mal über vor allem sowas wie Selbstkontakt. Haben viele Menschen gegebenenfalls einfach wirklich im Erwachsenenleben, in professionellen Runden, noch nicht viel erlebt. Und deswegen ist es gut, es zu üben und da noch gar nicht so sehr einer Bewertung ja zu folgen oder die so wichtig zu nehmen, sondern einfach zu sagen, wir wissen ganz sicher, dass das dem Prozess hilft und euch zum Erfolg verhilft. Und deswegen probieren wir das jetzt hier mal machen tatsächlich, betreiben soziale Innovation.
Stichwort Selbstkontakt. Wunderbar, Friederike, dass du das jetzt aufgegriffen hast, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. wir wissen und wir können auch beobachten, dass Kollaboration bei den Teilnehmenden bestimmte Kompetenzen voraussetzt. Das fängt beim Zuhören an, ne? Überhaupt Kommunikationskompetenzen, sich aussprechen lassen, aufeinander Bezug nehmen, klare Botschaften formulieren und so weiter. Das sind aber bei Weitem nicht alle Kompetenzen, die notwendig sind. Mit vielen Teilnehmenden in Gruppen ist es gar nicht so einfach, darüber auch ehrlich zu sprechen. Bettina, wie sind deine Erfahrungen damit und was denkst du, auf welche Kompetenzen kommt es denn besonders in solchen Prozessen an?
Naja, also der Selbstkontakt, den ihr gerade erwähnt habt, der ist natürlich schon so ein bisschen die Basis für alles, ne? Weil wir, also das ist so ein bisschen vielleicht auch manchmal übersimplifizierte Prinzip ist natürlich, dass ich mich, also sich wirklich wahrnehmen im Außen eigentlich immer nur das kann, was ich in mir selber auch kontaktieren kann. Und dann ist der Selbstkontakt natürlich so der Gradmesser in dem Ganzen. Und das stimmt schon, dass wir das nicht immer so explizit ansprechen können, auch wegen dem, was Friederike vorher gesagt hat, ne? Das ist dann so diese, also so Bemerkungen wie, das ist jetzt aber, genau, was ist das jetzt für ein Händchen halten hier? Und es wird ja alles sehr psychologisch. In meinem alten Arbeitskontext in der Konzernwelt habe ich dann immer gesagt, gekriegt, das Leben ist kein Ponyhof, Frau Rollo. Was machen wir denn hier gerade? Das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Sowas zum Beispiel. Und dass das natürlich überhaupt nicht einfach ist. Also dem stimme ich total zu. Und dass es dann oft besser ist, das so ein bisschen implizit mit reinzuholen. Also dann macht man halt eine Übung, die auf Selbstkontakt abzielt, also dass die Teilnehmer überhaupt Zeit haben, anzukommen, sich selber zu fühlen und dann geht man von da aus weiter. Und was dann eben darüber hinaus wichtig ist, ist, das haben wir ja auch ganz oft dann schon recht explizit eingeführt, ist eben dann erstmal so die Fähigkeit, okay, auf Basis meines Selbstkontaktes dann zu gucken, wie sehr kriege ich mich selber denn mit? Also wie sehr merke ich denn, dass das, wie ich die Welt erlebe, jetzt auch wirklich mein individuelles Erleben ist und dass da meine Prägungen, meine Erfahrungen mit einfließen und wie sehr kann ich das denn in Reflexionsübungen mit anderen Teilnehmern auch benennen und dann eben von da aus ausgehend dieser Art von Selbstkontakt, Selbstreflexion, also meiner Verortung mit mir, dann eben die ganzen Beziehungs- und Kommunikationskompetenzen mit dir dann im Endeffekt, also meine Fähigkeit, mit dir in Kontakt zu treten, mich auf dich zu beziehen, das können wir auch als Empathie, da gibt es jetzt auch wieder unterschiedliche Funktionen, aber meine Fähigkeit mitzukriegen, wo bist du denn gerade unterwegs, vielleicht auch mit dem mitschwingen zu können, wie es dir gerade geht und dann daraus auch ein Beziehungsfeld mit dir zu kreieren und darin eben miteinander zu kommunizieren. Und wir haben uns da auch mal sehr darauf fokussiert, eben zu gucken, okay, wie kommen wir denn zu einer neuen Art des Zuhörens und des Sprechens? Also können wir denn uns wirklich gegenseitig zuhören und nicht so sehr in dem verhaften bleiben, wo wir merken, du hast jetzt drei Wörter gesagt, da waren schon zwei Stichwörter für mich mit drin. Ich überlege mir jetzt, während du zwar noch weitersprichst, schon, was ich jetzt gleich sagen werde. Das ist zumindest ein Phänomen, was ich von mir ganz gut kenne. Und dann zumindest zu gucken, okay, wie kommen wir denn in ein Zuhören miteinander, wo ich wirklich mich jetzt also erstmal drauf einlasse, was hast du denn hier zu sagen? Und kann dir wirklich zuhören, mich da vielleicht auch überraschen lassen und bin ich schon so mit meiner eigenen Interpretation und vielleicht auch Beurteilung dessen, was du gerade sagst, beschäftigt. Und dann natürlich andersherum gesehen genau dasselbe Prinzip fürs Sprechen, ne? Also wie komme ich denn an einen Punkt mit mir selber, wo ich dir nicht das Vorgefertigte in mir erzähle, was ich immer zu diesem Punkt zu sagen habe, sondern wirklich irgendwie aus mir selber heraus spreche und mal schaue, ob da was Neues zwischen uns entstehen kann. Also auf diesen Kompetenzen basieren dann natürlich ganz viele andere Kompetenzen, vor allem die Kompetenzen, die was damit zu tun haben, wie wir dann Spannung und Konflikt zum Beispiel auch miteinander navigieren.
Also dickes Plus eins an den Selbstkontakt auch nochmal aus einer, ich glaube, überraschenden Richtung, was nicht so viel bekannt ist, ist, dass je nachdem, wie es uns geht, das unsere Wahrnehmung beeinflusst. Also darüber könnte man ganz lange sprechen, aber ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Es ist tatsächlich so, dass je nachdem, wie ich gerade, ich sage jetzt mal der Einfachheit halber, drauf bin, und das kann mit Schlaf zusammenhängen oder das kann mit Lebensumständen zusammenhängen, das lässt mich das eine wahrnehmen, hören, sehen oder auch nicht. Das heißt, Bettina, was du gerade gesagt hast, so sage ich jetzt das, was ich immer sage, hat eventuell einen viel schlechteren Informationsgrad, sage ich mal, weil ich nicht beinhalte oder weil ich nicht mit reinnehme, was im Moment ist. Und die Gruppe ist halt im Moment zusammen. Deswegen ist es viel spannender, ein gutes Gewahrsein, eine gute Aufmerksamkeit auf den Moment, auf mich im Moment zu haben, weil da mehr Informationen kommen. Und wenn ich ein besseres Gefühl für mich bekomme oder ein Gespür und in der Lage bin, so wie ihr das da trainiert, auch Wörter zu finden, Begriffe zu finden, wenn ich das teilen kann, dann haben wir mehr Daten. Wir haben in der Gruppe einfach mehr Daten. Wir wissen mehr voneinander. Wir haben mehr Ideen, mehr Sachen, die dafür oder dagegen sprechen oder Fragen oder was auch immer. Und mit diesen Daten bauen wir uns eine größere Sicherheit in einer Kollaboration. Und die haben eben auch viel mit Spüren und Fühlen zu tun. Also mir geht's wie dir. Ich habe in Kontexten gearbeitet, wo Menschen, glaube ich, die Idee hatten, man geht ins Büro und man gibt unten seine Emotionen ab. Das ist ja aber absoluter Quatsch, weil wir zum Beispiel in Hierarchien kennen, dass je höher, desto mehr und ungefiltert und implizit haben Emotionen eine riesige Rolle. Nur darf der das halt einfach alles. Ich gender hier jetzt mal nicht, wegen der Häufigkeit. Und alle anderen covern irgendwie dafür. Und das, was ihr im Co-Lab macht, ist, das genauer zu spüren, zu benennen und damit wird's bearbeitbar. Also da ist einfach wirklich ein großer Schatz, den ihr da hebt.
Was mir jetzt auf jeden Fall gerade, während ich uns beiden zugehört habe, aufgefallen ist, dass wir uns natürlich jetzt primär darauf bezogen haben, was sind denn so die Kompetenzen, die die Basis bilden, also die Trägerwelle für eine bestimmte Art von Interaktion. Und das glaube ich, jetzt ganz gut wäre, vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, sozusagen, was ist denn mit den komplexeren Funktionen, die so eine Gruppe braucht, um gut miteinander zu kollaborieren oder zu kooperieren. Und womit wir uns jetzt in den Workshops hier beschäftigt haben, ist eben, also einmal auf der Basis dessen, was wir jetzt gerade in Bezug auf Selbstkontakt, Selbstreflexion und neue Formen der Kommunikation mit mehr Transparenz benannt haben, uns eben auch damit zu beschäftigen, okay, so was entsteht denn durch diese Art und Weise, sich miteinander auseinanderzusetzen, an Sicherheitsgefühl in der Gruppe, weil, also es ist ja, würde ich sagen, mittlerweile auch eine verbreitetere Diskussion, dass wir wissen, dass gut funktionierende Teams auf jeden Fall einen ausreichend guten, psychologisch sicheren Raum miteinander brauchen. Und da sind wir natürlich ganz schnell beim Thema Vertrauen, und Vertrauen ist natürlich auch was man nicht machen kann, wird manchmal zwar so betrachtet, ist aber in meiner Erfahrung nicht so, es ist eine Konsequenz daraus, dass wir Erfahrungen miteinander machen, dass wir uns aufeinander verlassen können oder dass wir uns darauf verlassen können, dass wir das, worauf wir uns geeinigt haben, gemeinsam umsetzen und dass wir da ehrlich und transparent und eben verlässlich miteinander umgehen. Also das wäre für mich nochmal so die eine Qualität, die es braucht. Und dann eben wie so ein Dach oben drüber unsere Fähigkeit als Gruppe auch von oben auf das Geschehen drauf zu gucken. Und das ist tatsächlich was, womit wir uns auch viel in den Workshops beschäftigt haben. Also zu sagen, das eine ist mal, wie ihr euch untereinander in der Gruppe aufeinander bezieht, wie ihr miteinander interagiert, wie ihr euch zuhört, wie ihr miteinander sprecht, wie sehr ihr in der Lage seid, auch mit Spannungen umzugehen. Und das andere ist eure Fähigkeit, manchmal auch gleichzeitig euch so wie raus zu zoomen. Wir folgen da immer dem üblichen Meta-Reflexionsbeispiel Tanzfläche und Balkon. Also nicht nur auf der Tanzfläche cool miteinander unterwegs zu sein, sondern eben auch mal ab und zu oder gleichzeitig konstant auf den Balkon zu gehen und von oben drauf zu schauen und zu gucken, okay, was machen wir hier eigentlich gerade? Was können wir denn für Muster erkennen in dem, wie wir miteinander interagieren, was wir hier miteinander gestalten und was in diesen Mustern wird für uns dann an zusätzlichen Informationen sichtbar? Und du hattest das ja gerade so schön benannt, ne? Also diese andere Art miteinander zu interagieren ermöglicht uns, andere Informationen mit reinzunehmen. Und die Metareflexion ist da für mich immer noch so das Dach da drüber, was uns noch eine ganz andere Perspektive eröffnet.
Ja, und die uns lernen lässt. Also du hast das ganz am Anfang so schön gesagt, als du überlegt hast, was ist dein Erfolgskriterium? Dann hast du gesagt, wenn wir eigentlich alle was gelernt haben, und das ist ja tatsächlich auch, was wir in der Effektivitäts- oder in der Team-Effektivitätsforschung sehen, dass das gemeinsame Lernen als Team oder auch das der einzelnen Teammitglieder den Erfolgsfaktor Nummer eins darstellt, und den Raum herzustellen, damit man lernen kann, eben dann das Wichtige ist, um diesen Erfolgsfaktor nutzen zu können. Und die beiden Sachen, auf die du gerade nochmal eingegangen bist, diese Metareflexion bietet einem, genau wie du sagst, einfach nochmal mehr Daten, Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Also einfach nochmal paraphrasiert, was du gesagt hast, Bettina, auf Ebene der Selbstreflexion, der Interaktion und dann im größeren Ganzen zu bemerken, was tun wir hier? Und auch darin kann es eine Verletzlichkeit geben. Also auch wenn wir gemeinsam auf dem Balkon stehen und sagen, oh, schon wieder, können wir eine Verletzlichkeit eingehen. Wer sich mehr mit Verletzlichkeit beschäftigen will, der hat Brené Brown schön dazu geforscht und geschrieben und auch verschiedene Talks gehalten. Die können wir nachher verlinken.
Danke euch. Da sind in jedem Fall einige wichtige und zentrale Kompetenzen zusammengekommen, die wir brauchen, um erfolgreich in Kollaboration zu gehen. Und ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wie wichtig es ist, so einen Vertrauensraum aufzubauen, um eben erfolgreich ins Miteinander zu kommen und dass wir, also das hat jedenfalls die Erfahrung in unseren Clustern gezeigt, häufig am Anfang sehr viel Zeit brauchen, mit manchen Clustern sogar gar nicht über den Schritt hinauskommen, Vertrauen zu schaffen, um überhaupt dann ein ko-kreatives Potenzial entwickeln zu können. Und was meinst du, Bettina, wie erkennt Mensch in einer Gruppe, wo diese gerade steht und wie kann es uns gelingen, den nächsten Schritt zu gehen, Vertrauen aufzubauen und dann daraufhin eben gemeinsam ko-kreatives Potenzial zu schöpfen?
Muss ich mich mal gerade zu sortieren. Weil das ist natürlich, das ist wie so ein Mobile, ne? Da sind Gruppen natürlich auch so ganz unterschiedlich und da muss man immer gucken, irgendwie wo setze ich denn am besten an der Stelle? Und ich würde sagen, es gibt vielleicht so ein paar Grundprinzipien da drin. Also dieses Erkennen, wo steht denn eine Gruppe oder wie kann man eine Gruppe dazu befähigen, das selber zu erkennen, ist natürlich erstmal, muss man das als Komponente oder als Qualitätsmerkmal in einer für alle Menschen in der Gruppe sinnvollen Art und Weise einführen. Also ich finde, das gilt für vieles, was wir hier gerade besprechen. Also es gilt zum Beispiel auch für das Thema Feedback, dass ich merke, dass, weil ja viele Menschen sich vor allem im Arbeitsleben der Zusammenarbeit und auch der zwischenmenschlichen Interaktion primär mental nähern, dass es am Anfang hilfreich ist, wenn wir verorten, also auch vielleicht erstmal völlig mental verorten, wie etwas, was eigentlich viel mit Fühlen zu tun hat, nämlich so der psychologisch sichere Raum zum Beispiel oder auch eine tiefere Form des Zuhörens, warum das denn wichtig ist. Ja, also was sozusagen uns wozu befähigt. Und dieses Conversational Dashboard zeigt das ja auch so ein bisschen, ne? Also da kann man ja sehen, dass man sagt, okay, wenn das Vertrauensniveau in einer Gruppe nicht so hoch ist und sagen wir mal mehr so atmosphärische Elemente wie Skepsis und vielleicht auch so ein bisschen territoriales Gebaren unsere gemeinsamen Raum prägen, dann werden wir wahrscheinlich primär transaktionale Gespräche miteinander führen. Also primär Gespräche, die davon geprägt sind, dass ich erstmal abwarte, dass ich erstmal gucke, was sagst du denn? Und wenn du der ein bisschen was von dir gezeigt hast oder ein bisschen was von deinem Bereich gezeigt hast, ein bisschen Informationen in die Mitte reingegeben hast, dann mache ich das auch. Und dann fangen wir eben an, in diesem Transaktionalen miteinander zu interagieren.
Das Coole ist ja, wenn jemand wie du dabei ist, Bettina, dann kannst du... Also eine deiner Funktionen aus meiner Sicht ist dann eben den Rahmen dafür zu geben, dass jemand nicht selber mit so irgendwas wie Gefühlen kommen muss, sondern du kannst das als Aufgabe in den Raum stellen und du bist Profi, du hast eine Idee, weshalb du das machst. Also wie du es gerade gesagt hast, du kannst es erklären. Es gibt einen fundierten Grund und das ist total wichtig. Warum machst du das gerade? Du bist konsistent darin, was du anbietest und anleitest. Und damit hast du eine Möglichkeit, gehört zu werden. Also ich könnte jetzt wenn ich dir zuhöre oder wenn ich mir vorstelle, du arbeitest mit einer Gruppe, wo jetzt eher so Skepsis im Raum ist und wo die Mehrheit erstmal guckt, dann könnte ich ja denken, okay, du, Bettina, bist jetzt die Minorität, ja? Und es gibt Forschung zum Einfluss von Minoritäten. Wann setzen sich Minoritäten durch? Und diese Fundierung und Konsistenz sind zwei Faktoren, wann du es schaffst, quasi als Minorität dir Gehör zu verleihen. Und ein dritter Erfolgsfaktor ist das Zugehörigkeitsgefühl. Also wenn eine gefühlte gemeinsame Basis ist, die zum Beispiel dadurch, dass ihr alle mit Better Place im Kontakt seid, mit dem Better Place Lab, schon mal da sein kann. Und so kannst du eine neue Idee präsentieren und dazu einladen. und ja, mal ins Ausprobieren kommen, weil nur im Ausprobieren wird man irgendwie schlauer gemeinsam.
Cool, ich lerne gerade ganz viel. Ich fand das gerade ziemlich cool, wie Erfolg. Du das aufgesplittet hast. So. Wie bringt man Neues in eine Gruppe? Genau, also das mit der Konsistenz macht auf jeden Fall auch total Sinn für mich. Also dass man eben dann in der Begleitung, und natürlich ist es einfacher als Begleitung, als wenn man mittendrin steht. Ne? Das ist ja immer so, wenn man eine Rolle hat, die jetzt, sagen wir mal, einem ja auch eine andere Position in der Gruppe gibt, ist es immer ein bisschen einfacher, den Blick von außen drauf zu werfen. Plus, dass man es vielleicht schon auch einfach oft gemacht hat. Aber wenn wir da jetzt mal kurz nochmal an diesem Schritt weitergehen, also dieses gemeinsam Warum entwickeln, darüber auch Sicherheit, also einen Teil von Sicherheit schon zu kreieren, also weil nämlich das Warum wir das jetzt machen, ausreichend Sinn macht. Also ich glaube, für mich ist immer so dieses Prinzip ausreichend gut. Ich kenne das jetzt aus der Psychotherapie, dass man sagt, so, es muss nicht perfekt, es muss nicht 100% machen. Also es gibt immer so ein Maß an ausreichend. Und wenn wir das haben, dann können wir uns auf was Neues einlassen. Also, dass das sich dann eben darüber schon herstellen darf und dass wir dann davon ausgehend sozusagen schauen, okay, wenn wir wissen, dass Sicherheit wichtig ist, dann können wir ja mal gucken, was sind denn für Maßstäbe für Sicherheit eigentlich im Raum? Woran würdet ihr merken, wann was sicher ist und wann was nicht? Und wie nehmt ihr es denn gerade hier wahr? Ja, dass man so eine Kaskade mit der Gruppe, und das haben wir halt recht oft gemacht, dass wir ein bisschen Methodik, ein bisschen Sprache eingeführt haben, um uns mental erstmal miteinander zu orientieren. Und dann sind wir in die Selbstreflexion gegangen, wie siehst du das denn?
Ja.
Und dann, wenn wir das ein bisschen voneinander gehört haben, haben wir gemerkt, dann synchronisiert sich so eine Gruppe meistens auch relativ schnell. Ne? Oder man merkt, es gibt so Cluster, Menschengruppen, also Subgruppen, die das ähnlich sehen in einer größeren Gruppe.
Ja.
Und dann kann man sich mal anfangen, damit auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich meistens der viel aufregendere Teil. Wie ist es denn gerade hier? Und was passiert denn hier gerade? Und was? Ich mag einfach mal so diese Fragen total gerne. Was glaubt ihr, ist hier möglich in dieser Gruppe? Und was ist hier gerade nicht möglich? Auf Basis des Sicherheits- oder Vertrauensgefühls, was es hier gibt.
Ja, mega.
Und dann eben mal zu gucken, was dann entsteht.
Und was alles gleichzeitig da ist, oder? Mhm. Also wenn ich mir gerade so bildlich vorstelle, wie das, was du beschrieben hast, was ihr macht, denke ich, was da ganz viel passiert ist, dass ich merke, ich finde es jetzt vielleicht ein bisschen komisch und das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Und gleichzeitig bin ich aufgeregt und auch neugierig und irgendwie ist es schon vielversprechend. Und das, ich muss mich nicht entscheiden, ich muss jetzt nicht sagen, die Bettina macht da irgendwie komisches Zeug, sondern ich kann irgendwie sagen, ein bisschen komisch ist es und irgendwie interessant ist es auch, jetzt schauen wir mal.
Mhm, absolut. Genau, also diese Gleichzeitigkeit und das, und da an der Stelle merkt man ja schon, wie sehr viele von uns in einem Mindset sozialisiert worden sind, wo wir sehr nach absoluten Zuständen suchen.
Ja.
Also es ist entweder ganz richtig oder ganz falsch hier gerade. Aber diese Gleichzeitigkeit von sich widersprechenden Gefühlen, das ist ja, also hat ja auch was mit emotionaler Reife zu tun. Ne? Kann ich das überhaupt in mir halten oder will ich das überhaupt in mir halten? Und gleichzeitig hat man ja irgendwie fast gelernt, so, es ist ein komischer Mischzustand. Und manchmal habe ich das Gefühl, vor allem im deutschen Kulturraum, etwas, was eigentlich falsch ist.
Ja.
Es muss eigentlich eindeutig sein.
Ja.
Wie, und jetzt kann ich es gleichzeitig komisch, aufregend und vielleicht auch ein bisschen toll finden. Da können sich manche Teilnehmer in meiner Wahrnehmung oft gar nicht drauf einlassen.
Ja, haben wir auch tatsächlich nicht so gelernt. Also dass die Philosophie dazu wäre der Essentialismus, wo man sagt, das hat einfach eine Qualität und zwar völlig egal von jeder subjektiven Sicht. Das ist eine objektive Qualität, die dieser Moment jetzt zum Beispiel hat. Und dann kickt die Leistungsgesellschaft rein, die uns dabei gebracht hat, zu wissen, wie es hier ist, richtig, falsch. Und dann ist halt sehr viel weniger möglich. Und wenn ich merke, dass ich in einer Gruppe bin, in der diese Gleichzeitigkeit sein darf, und zwar nicht, dass es nicht alles ist egal, sondern eben, wie du sagst, das ist ein Entwicklungsschritt anzuerkennen, es sind viele Sachen gleichzeitig da. Oh, wisst ihr, bei Emergieren ist mir neulich, hat mich in einem Text von Rebecca Solnit gelesen, das englische Wort Emergency, also das, was man vielleicht fühlt in so einer Situation, in der man zum ersten Mal vor anderen Leuten über seine Gefühle im professionellen Kontext sprechen muss, also eine Ausnahmesituation, eine unangenehme, in Emergency steckt Emerge. Also da kommt, da entsteht etwas. Das fand ich toll von Frau Solnit.
Ja, mega. Genau, und dieses, also wenn wir jetzt an diesem Emerge dann nochmal dranbleiben, also diese Gleichzeitigkeit darf da mehr entstehen, wie wir es gerade benannt haben. Das wäre ja auch so ein Teil der Reflexion eben, dass wir mit den Gruppen festgestellt haben, okay, wo entsteht eben Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Gefühlen? Wie gehen wir denn da gerade mit um? Lässt das uns in Spannung erstarren oder finden wir es vielleicht eigentlich auch ganz interessant? Können wir das gemeinsam navigieren? Und wenn das in der Gruppe entsteht, dann sind wir, wenn wir jetzt nochmal zu dem Conversational Dashboard nämlich zurückkommen, dann fangen wir an, in diese Richtung Co-Kreativität zu pendeln als Gruppe. Mhm. Also dann entsteht nämlich ein Raum unter uns, wo eben Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Gefühlen zum Beispiel möglich ist und damit ein anderer Vertrauensraum entsteht und dann in dieser Gleichzeitigkeit nämlich was Neues emergieren darf, wie du gerade so schön beschrieben hast. Und das ist das tatsächlich, was wir dann co-kreativ nennen, ne? Dann ja. Kommen wir als eine unterschiedliche Gruppe von Menschen zusammen und ein Teil dieser Co-Kreativität ist auch, dass wir in der Lage sind, und das ist ja im Grunde auch einer der Vorteile oder Mehrwerte, auf die wir ehrlich gesagt auch immer abgezielt haben, ist, das erlaubt uns natürlich nochmal ganz anders mit Komplexität umzugehen.
Ja.
Weil wir dann eben nicht mehr verfangen sind in dieser essentiellen oder leistungsorientierten Idee, wir müssen jetzt richtig und falsch hier rausfinden, sondern wir können Komplexität erstmal als komplex wahrnehmen. Und können dann vielleicht in den dazugehörigen Prozess gehen, nämlich was auszuprobieren, in dem auszuprobieren, was zu lernen und zu erkennen und daraus dann was Konkreteres zu machen.
Es gibt da diesen Ausspruch: Eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und ihr habt da vor uns auch schon mal darüber gesprochen, dass wir in diesen gecoachten Gruppenprozessen auch immer wieder die Beobachtung machen, dass Menschen, die den Prozess, aber vor allen Dingen den Fokus auf das Wie oft in Frage stellen. Und dass diesen Menschen von der Moderation besonders viel Zeit und Aufmerksamkeit dann auch eingeräumt wird. Es scheint immer besonders wichtig, diese Menschen abzuholen, mitzunehmen, weil ansonsten die Arbeit der ganzen Gruppe in Frage gestellt wird. Ist das eigentlich gerechtfertigt und lohnt das eurer Meinung nach?
Naja, es ist so ein bisschen, wie ich das, also ich würde sagen, das ist wie ich am Anfang versucht habe zu skizzieren, könnte ich jetzt nicht so pauschal beantworten, sondern es kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an, was passiert da denn gerade und mit welcher Ursächlichkeit in Bezug auf die Spannung haben wir es zu tun, also wo entsteht die denn? Und ich glaube, da gibt's für mich immer so einen Radius von Spannung, die tatsächlich, also wenn man jetzt so eine ganze Gruppe betrachtet, dann hat man das ja mit einer bestimmten gesamten Gruppenbewegung zu tun. Und dann gibt es eine Betrachtungsweise, wo ich auch sagen würde, da beschäftige ich mich gar nicht so viel mit den Individuen als die Personen, die sie sind, sondern ich nehme die unterschiedlichen Beiträge und Perspektiven sozusagen repräsentativ wahr. Und es wird immer eine Person mindestens geben, die Spannung ausdrückt, weil in jedem natürlichen Veränderungsprozess und die Clusterbegleitung in sich ist ein Veränderungsprozess, tritt Spannung auf und irgendjemand muss die ja ausdrücken. Das heißt, das macht dann eine Person, das wirkt dann so persönlich, ist es aber in meiner Wahrnehmung oft gar nicht. Und deswegen, und da muss man dann aber anfangen zu forschen und ich glaube, das ist vielleicht auch der Teil, wo das dann so wirkt, als würde man dem so viel Aufmerksamkeit geben, weil man halt erstmal guckt, okay, was passiert denn da gerade, was drückt sich denn da aus? Und das, was sich da ausdrückt, welche Ursache hat das? Und die Ursache, was hat die mit der Gruppe zu tun? Und liegt sie innerhalb des Radius der Gruppe, wo ich sage, da sind wir gemeinsam in einer schönen Lernbewegung oder liegt sie außerhalb dieses Radius? Und da müsste man dann meiner Meinung nach eine Grenze setzen. Also weil dann würde ich nicht wollen, dass wir da jetzt so viel Zeit rein investieren, weil wir merken, wir stoßen da jetzt repräsentiert durch eine Person auf einen Aspekt, der braucht eigentlich zum Beispiel eine therapeutische Begleitung. Also das passiert mir ganz oft, dass ich eigentlich feststelle, okay, jetzt macht sich da jemand bewerkbar mit einer Dynamik, die vielleicht auch nicht nur auf ihn oder sie zutrifft, sondern auf mehr Menschen in der Gruppe. Mhm. Aber die braucht eine therapeutische Begleitung. Das kann ich jetzt so, also es wäre ethisch nicht vertretbar, das jetzt hier zu adressieren, weil es einfach viel zu intim wird und auch viel zu vulnerabel. Ja. Oder wir haben gar nicht, also dafür haben wir dann tatsächlich leider nicht die Zeit, ja. Und oder dann gibt's auch noch für mich so ab und zu mal das andere, die andere Dynamik, dass man wirklich auf jemanden trifft, der so wenig Motivation hat, sich wirklich in einen Gruppenprozess, also sich dem zu öffnen und mit Neugier zu begegnen, dass ich auch merke, da möchte ich dann auch eine Grenze setzen. Ja. Da müssen jetzt nicht eine ganze Gruppe gekidnappt werden, um einer Person bei im Widerstand sein zuzuschauen. Oder ja. Friederike, was sagst du?
Ganz genau, wie du es beschreibst, Bettina, also innerhalb dieser Grenze, die du gezogen hast, würde ich sagen, gilt, sich das anzuschauen mit einer Neugier, weil da jemand, ich würde auch sagen, mutig genug ist, eine Spannung auszudrücken. Das kann ja auch manchmal in so einer Gruppe echt schwierig sein, wenn alle so, ja, wir lassen uns jetzt mal drauf ein und das ist hier irgendwie der Code. Dann ist es schon, erfordert es manchmal, finde ich, auch Mut, da aufzustehen und zu sagen, weiß ich nicht, hab Zweifel. Und dann gilt der alte Spruch von Ruth Cohn, Störungen haben Vorrang. Das schaut man sich einmal an. Und man macht das nur so lange, wie es dem Ziel und der Gruppe dienlich ist und wie es zum Auftrag passt. Also bin ich total bei dir. Also auch da wieder die Idee von Gleichzeitigkeit. Und dann hat man es ja auch als Prozessbegleiterin mit Selbstkontakt zu tun. Also das gilt ja auf jeder Ebene. nämlich auch zu merken, oh, fühle ich mich da jetzt angegriffen oder vielleicht in Frage gestellt oder so. Halte ich das jetzt selber aus, dass da jemand die Spannung artikuliert? Oder auch als Gruppenmitglied verschaffe ich das so. Und da wieder in den Kontakt zu gehen und zu sagen, ja, vielleicht fühle ich mich jetzt heimlich gekränkt oder empfinde es als respektlos und das wieder zu benennen und zu bemerken, gegebenenfalls zu besprechen, aber so, dass es eben nicht so schwelt und uns wegzieht vom eigentlichen Miteinandersein und vor allem miteinander wirken.
Absolut. Und das dann gegebenenfalls in die eigene Supervision zu tragen, wenn man merkt, okay, da kriege ich mich jetzt selber nicht gehandelt.
Ja.
Da gibt es den einen oder die eine Teilnehmerin, die mich einfach in den Wahnsinn treibt.
Also ich finde an so einer Stelle wirklich wichtig, nicht so Lagerdenken aufkommen zu lassen, weil da fühle ich mich in so einer Rolle recht gerne mal eingeladen, dass dann jemand kommt und so sagt, naja, so was ihr hier macht, ist Quatsch. Ich bin irgendwie einer von den Coolen oder eine von den, weiß ich nicht, ich brauche das hier alles nicht. Und da wieder in die Gleichzeitigkeit und in die Differenzierung und in die Facetten reinzugehen und zu sagen, ja, verstehe, was bringt dir das, was bringt uns das, dass dieser Anteil auch da ist und welche Anteile sind noch da und wovon nehmen wir uns wie viel für unser Ziel immer wieder auf. Wir wollen hier ko-kreativ sein, um was in der Welt zu verändern. Darum geht's ja.
Genau, also dem Ganzen einen Platz zu geben, ne, in der Gleichzeitigkeit, die wir vorher schon besprochen hatten.
Mit diesem Bezug zur Rolle und Aufgabe von Moderation in Gruppenprozessen, finde ich, sind wir doch jetzt hier eigentlich zu einem ganz guten Abschluss gekommen. Ich danke euch beiden für diese interessanten Einblicke und Erkenntnisse und ich glaube, da war einiges dabei für unsere ZuhörerInnen, das sich in der nächsten Zusammenarbeit mit anderen auch direkt umsetzen lässt. Und bevor ich euch entlasse, noch eine letzte Frage, die ich all unseren Gästen gestellt habe. Was lest ihr denn gerade? Habt ihr einen Buchtipp für unsere ZuhörerInnen dabei? Bettina.
Ich lese ehrlich gerade ganz viel zu Diversität und Intersektionalität, weil ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie mit dem Thema wesentlich zu spät dran. Das ist irgendwie ein schöner Wachstumsprozess auf meiner Seite, dass ich irgendwie denke, so, okay, irgendwie habe ich da anscheinend geschlafen, ein paar Jahre oder so. Und da lese ich tatsächlich jetzt gerade nochmal White Fragility, weil ich das von Robin DiAngelo, weil ich das einfach einen super guten Überblick finde über die Dynamik rund um, also das ist jetzt spezifisch Rassismus, aber ich finde, ich lerne da einfach auch richtig viel über, wie gehe ich denn mit struktureller, also auch mit anderen strukturellen Diskriminierungsthemen in meinen Workshops um. Ja, also wie gestalte ich einen Raum, in dem sich ja zum Teil privilegierte und nicht privilegierte Gruppen treffen. Man kann es auch übersetzen, Täter und Opfer. Und wofür muss ich da als Begleitung sorgen? Wo ist es okay, Settings zu schaffen, wo die Stimmen oder auch Menschen direkt aufeinandertreffen? Wo muss ich die Gruppen voneinander trennen und denen unterschiedliche Sicherheitsräume zur Verfügung stellen? Was kann ich überhaupt anleiten? Was kann ich nicht anleiten als weiße, privilegierte Frau? Also alles super spannende Fragen. Ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Da steckt extrem viel auch Praktisches drin, meiner Meinung nach.
Friederike, was hast du im Gepäck?
Ich lese gerade, und zwar schon eine ganze Weile, und das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern, das Sachbuch How Emotions Are Made. Das gibt's leider nicht auf Deutsch. Also auf Deutsch würde es heißen, direkt übersetzt, wie Emotionen gemacht werden oder vielleicht wie wir Emotionen machen, von Lisa Feldman Barrett. Ein super spannendes Buch dazu, woraus Emotionen bestehen und wie sie eigentlich zustande kommen. Und wir haben da sehr viel mehr aktive Rolle als bislang gedacht. Ich kann das extrem empfehlen. Es ist schon ein bisschen Arbeit, das zu lesen, aber es ist für Laien geschrieben. Und wem das auf Englisch zu anstrengend ist, kann wenigstens ein paar Artikel darüber lesen. Die können wir verlinken. Und es gibt auch einen TED-Talk von ihr dazu, bei dem man deutsche Untertitel einblenden kann. Sehr große Empfehlung. Für mich stellt es die Welt auf beste Art und Weise auf den Kopf.
Danke, liebe Friederike. Wir werden die Links dazu in unsere Notizen packen. Also, ich finde es toll, dass ihr beide dabei gewesen seid, liebe Bettina, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von deinen Erfahrungen zu berichten. Und Friederike, dass du uns 4 Folgen lang dabei begleitet hast, mehr als die Summe der Teile zusammenzuführen. Unsere erste Staffel der Better Place Lab Podcast-Reihe zum Thema Kollaboration ist damit vorbei. Und wir hoffen euch, liebe ZuhörerInnen, hat es gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet zu unserer nächsten Staffel über Wellbeing und gesundes Wirken. Meine Kollegin Anja fragt darin AktivistInnen, ChangemakerInnen und ForscherInnen, wie es ihnen geht und ergründet mit ihnen gemeinsam, wie wir gesund und gleichzeitig wirksam sein können. Also stay tuned und bis ganz bald.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr als die Summe der Teile. Die erste Staffel des Better Place Lab Podcasts über gelungene Kollaboration wird ermöglicht durch Luminate und die Schöpflin Stiftung, die das Better Place Co-Lab fördern. Produziert wurde der Podcast von Noted.
Dies ist eine von 4 Folgen, in der die Sozialpsychologin Friederike Bornträger sowie Anja Adler und ich, Franziska Kreische vom Better Place Lab, mit jeweils einem Gast aus der deutschen Zivilgesellschaft darüber sprechen, wie aus der Zusammenarbeit mit anderen mehr werden kann, als eben nur die Summe der Teile.
Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge in einem Monat wieder begrüßen zu dürfen. Weitere Infos zur Folge und zu unserer Arbeit findest du wie immer in den Shownotes. Danke, dass du heute dabei warst.